Liebe Geschwister, als Lesung haben wir das Evangelium von der Kreuzigung gehört nach Markus. Als Predigtext hören wir den Abschnitt des Alten Testaments, der wohl am deutlichsten das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu vorhersieht und vorhersagt, nämlich Jesaja 52, die Verse 13 bis 53, Vers 6. Jesaja 52, 13 bis 53, 6. Siehe, mein Knecht wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Gleich wie sich viele an dir ärgern werden, weil seine Gestalt hässlicher ist denn anderer Leute und sein Ansehen denn der Menschenkinder. Also wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn welche nichts davon verkündigt ist, die werden's mit Lust sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden's merken. Aber wer glaubt unserer Predigt, und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Liebe Geschwister, diese Verse nehmen uns mitten hinein in das Geschehen von Karfreitag, und bedenken wir am Rand Prophet Jesaja, durch den Gott das gesagt und gezeigt hat, lebte im 8. Jahrhundert vor Jesus. Also schon rund 800 Jahre vorher ließ Gott durch seinen Propheten das Heil in Christus so genau ankündigen. Einerseits hätte von daher das ganze Volk Israel bis hin zum Apostel Paulus alle Voraussetzungen gehabt, Jesus als diesen Gottesknecht zu erkennen, der gleichzeitig auch der erwartete Messias und der heiß ersehnte Erlöser ist. Andererseits war es für Israel zugegebenermaßen nicht ganz leicht. Denn wie wir auch an diesen Versen merken, die ich als Text gelesen habe, zeigen die alttestamentlichen Prophezeiungen für den Messias ein mehrschichtiges und scheinbar widersprüchliches Bild. Der Messias erscheint einerseits als der Sohn Davids, der als König in Ewigkeit auf dem Thron Davids regiert. Denken wir an die Nathanweisung 2. Samuel 7, wo ihm Nathan, dem David, das genau vorhersagt, dass er einen Nachkommen haben wird, dem Gott ein ewiges Königtum gibt. Auch bei Daniel ist diese Messias-Hoffnung in Gestalt des Menschensohns, der von Gott Macht und Herrlichkeit bekommt und auch dort ein ewiges Königtum. Das ist also gewissermaßen die Hauptlinie der Messias-Vorhersage, der Messias als eine siegreiche Lichtgestalt. Und genau diese Linie stand dem Volk Israel vor Augen, wenn es an den Messias dachte. Auf genau diesen Messias wartete das Volk Israel. Auf einen Helden in Macht und Herrlichkeit. Auf den Messias, der als politischer Befreier kommt, der die äußeren Nöte des Volkes beseitigt. Denken wir an die Speisung der 5000. Da wollten sie ihn gleich zum König machen. Der löst unsere Probleme, die sozialen und dann auch die politischen. Der den Römern einen kräftigen Tritt in den Hintern gibt. Der wieder ein israelisches Großreich aufbaut, wie zu Zeiten König Davids. der im Palast in Jerusalem residiert, auf den haben sie gewartet. Den hätten sie gerne angenommen. Ja, ein solcher Messias hätte sich des Zulaufs überhaupt nicht erwehren können. Und weil sie Jesus für genau diesen Messias gehalten haben, sind ihm am Anfang so viele so begeistert nachgefolgt. Deshalb haben sich am Palmsonntag beim Einzug Jesu die Volksmassen versammelt mit Palmzweigen in den Händen und aus Leibeskräften Hosianna gerufen. Sie wollten in der ersten Reihe dabei sein, wenn er den Römern zeigt, wo der Hammer hängt. Liebe Geschwister, so einen Messias hätten die Menschen heute auch gerne. Einen, der die Probleme dieser Welt jetzt, heute, sofort löst. Einen Superstar, ein Idol, zu dem man aufblickt, von dem man sich Poster ins Zimmer klebt, mit dem man rauschende Partys feiert. Das ist ja der große Renner heute in immer mehr christlichen Gemeinden, Party mit Jesus feiern. Wir haben als biedere Gotteskinder der älteren Generation, zu der ich mich mittlerweile ja auch schon mindestens in Ansätzen rechnen muss, ja kaum eine Ahnung mehr, was heute in Gemeinden an Action und Fun geboten ist, was da an Chilling Time und Party und anderen Events abgeht. Da gibt's heute laut Werbung christliche Teenie-Tage, die aus so wörtlich 44 voll auszukostender Stunden im Kraftpaket bestehen. 44 Stunden Genuss pur. Also Jesus Nachfolge leid für Genießer pur. Aber wir müssen mit Ernst fragen, ist der Jesusweg so eindeutig der reine Genießerweg, der Pfad für christliche Feinschmecker? Nein, ich denke, wir wissen es, die Sache mit Jesu ist deutlich vielschichtiger. Gewiss hat auch das Feiern und Fröhlichsein seinen Platz in der Jesus-Nachfolge. Ich hatte am letzten Sonntag im Zusammenhang mit den Opferfesten darauf hingewiesen. Gott will, dass wir uns freuen und dass wir zu seiner Zeit auch Feste feiern, ganz gewiss. Und er gibt uns immer wieder allerhand Grund dazu. Und ich bete von Herzen darum, dass wir auch in unserer Gemeinde noch viel Grund finden werden und von Gott bekommen, fröhliche Feste in seiner Gegenwart zu feiern. Aber das ist eben nur die eine Seite und es ist nicht in der Jesus-Nachfolge in diesen Erdentagen nicht die Hauptseite, bei weitem nicht. Die entscheidende Seite für unsere Jesus-Nachfolge ist die, die auch das Volk Israel weitgehend ausgeblendet hatte. Das ist der leidende Gottesknecht, der uns beim Propheten Jesaja gerade auch in unserem heutigen Predigttext begegnet. Dieser Mann der Schmerzen, der Verachtete, der offenkundig von Gott verworfen ist. So furchtbar erniedrigt und entstellt, dass die Menschen vor Entsetzen ihr Angesicht abwenden. Mehr als je ein anderer Mensch, sagt Gott durch den Propheten Jesaja. So entstellt war sein Aussehen mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Dieser Gottesknecht wird geringer. Er sinkt in seinem Elend tiefer als der erbärmlichste Sklave, als der abgefrackteste Asoziale. Niemals, sagt uns Gottes Wort, ist ein Mensch so tief gesunken wie dieser Gottesknecht. Und wir wissen, genau so hat sich's in Jesus erfüllt. Sie haben ihn ausgepeitscht, sie haben ihn ins Gesicht geschlagen, sie haben ihn angespuckt, sie haben ihm die Dornenkrone aufs Haupt gedrückt. Eine Gestalt des Jammers. Sein Gesicht wird von den Schlägen rot und blau und verschwollen gewesen sein. Das Blut lief ihm übers Gesicht. Er konnte wahrscheinlich kaum mehr zu den Augen hinaussehen. Der Rücken war in Fetzen geschlagen. So schwach war er, dass er den Kreuzesbalken gar nicht mehr selbst tragen konnte, sondern darunter zusammenbrach. So schwach war er und dann hing er angenagelt am Kreuz. Ein Spott für die Massen. Eine unvorstellbare Schande für alle, die auf ihn gehofft hatten. Liebe Geschwister, stellen wir uns einmal vor, setzen wir uns in die Lage der Jünger, die 3 Jahre vorher alles verlassen hatten. Ihre Familien, ihren Beruf, Matthäus seine Zöllnerkasse zugeklappt, den Mantel genommen, Jesus nachgefolgt. Alles zurückgelassen. Sie haben ihr ganzes Leben auf diese eine Karte gesetzt und jetzt hängt er da, am Kreuz. Alles aus. Dieser Mann, der von sich behauptet hatte, Gottes Sohn, ja Gott selbst zu sein. Aber jetzt war er offenkundig von Gott verstoßen, dem Gericht preisgegeben. Die Aussage des Alten Testaments dazu ist eindeutig. Verflucht ist, der am Holz hängt. Deshalb konnte ja auch ein Pharisäer Saulus in diesem Gekreuzigten zunächst nur den Gotteslästerer sehen, von dem sich Gott offenkundig und eindeutig abgewandt hat. Draußen vor dem Lager, knüpft direkt an unseren Predigttext vom letzten Sonntag. Draußen vor dem Lager, ausgesondert aus der Gemeinschaft des Heilsvolks, ausgesondert aus der Gemeinschaft mit Gott, da hängt er. Der, von dem sich Gott abgewandt hat, den er verlassen hat. Nicht umsonst, mit ganzem Ernst, sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So tief war er gesunken in die absolute Gottverlassenheit, denn er trug das Elend, die Schuld, die Verlorenheit aller Millionen und Milliarden Menschen, die seit Adam und Eva auf dieser Erde gelebt haben und bis zur Wiederkunft des Herrn, ja bis zum Ende des tausendjährigen Reiches noch auf dieser Erde leben werden. Die Schuld und Verdammnis all dieser Milliarden hat er in diesen Stunden getragen. Aber das ist nur ein Teil. Damit ist die Geschichte des Gottessohns nicht zu Ende. Was keiner von dieser unscheinbaren, gescheiterten Gestalt am Kreuz erwartet hätte, auch seine Jünger nicht, die zu allerletzt, die haben ihn in dieser Stunde längst abgehakt, das wird geschehen. Vers 13, Kapitel 52. Wisst wohl, mein Knecht wird Erfolg haben. Luther hat übersetzt, weislich oder einsichtig handeln, aber Erfolg haben ist wahrscheinlich die passendere Übersetzung. Denn genau das ist ja der springende Punkt, dass dieser Verachtete und Zerschlagene, dieser offenkundig Gescheiterte, von Gott Verworfene, am Ende als der erfolgreiche Sieger dasteht. Dass dieses Blatt sich so dramatisch wendet, das war ja für Paulus das Aha-Erlebnis vor Damaskus. Der lebt, der Gekreuzigte. Der ist von den Toten auferstanden und mit einem Schlag war Paulus natürlich klar, nur durch die Macht Gottes, durch die Zuwendung Gottes kann ein Toter wieder auferstehen. Also kann ihn Gott doch nicht gänzlich verworfen haben. Und weiter, er wird emporsteigen und erhöht werden und hoch erhaben dastehen. Dieser Verachtete, über den sich viele entsetzt und lustig gemacht haben, über den sie Kübel des Spotts ausgegossen haben, er wird viele Völker in Staunen versetzen. Könige werden ihm gegenüber verstummen. Was für eine Wende! Was für ein ganz anderes Bild vom Gottesknecht! Den Menschen damals wie heute fällt es schwer, diese beiden Seiten des Messias zusammenzuhalten, die sich eben aufteilen, was der alttestamentliche Mensch zugegebenermaßen schwer überblicken konnte. Wir haben es vom Neuen Testament leichter. Das Erste und das Zweite kommen Jesu. Der Messias kommt erst als der leidende Gottesknecht und dann kommt er wieder als der siegreiche Held. Weil die Menschen das nicht zusammenhalten konnten damals, kam es zu diesem plötzlichen Bruch in ihrer Beziehung zu Jesus. Am Anfang liefen ihm die Massen nach. Nach einiger Zeit kam der erste Einbruch. Aber wir sehen es noch am Palmsonntag. Da waren sie auch noch da. Da erscholl sein Ruf vor Fürsten und Königen. Da rief die Menge Hosianna dem Sohn Davids. Da rissen sie sich die Übergewänder vom Leib und warfen Palmzweige auf den Boden, dass er auf dem Esel darüber reitet. Und dann wenden sie sich von dieser jämmerlichen Gestalt enttäuscht ab. Denn dieser Messias ist den Weg Gottes gegangen und nicht den Weg der Menschen. Er hat es gewagt, den Erwartungen der Massen nicht zu entsprechen. Und liebe Geschwister, das bleibt der Weg der Gemeinde Jesu und der Weg der Nachfolger Jesu. Es wird immer wieder in der Gemeindesituation und auch in der persönlichen Biografie Momente geben, wo man die Chance hat, vielleicht die Massen zu begeistern. Das sind immer gefährliche Momente. Denn es entscheidet sich in diesen Augenblicken, bleiben wir auf dem Weg der Demut und des Kreuzes oder bleiben wir auf dem Weg der Überheblichkeit. Jesus hat es gewagt, den Erwartungen der Massen nicht zu entsprechen. Sie haben auf den Helden gewartet mit Streitross, aber Jesus kam auf einem Esel. Dieser Esel ist ja nicht nur die Erfüllung der Prophetie des Zacharia, dass Gott Jahwe selbst es ist. Übrigens im Gespräch etwa mit Zeugen Jehovas und überhaupt im Blick auf die Frage, wer ist dieser Jesus, der einzieht in Jerusalem? Die absolut eindeutige Antwort. Jeder Zeuge Jehova, wenn er ehrlich ist, muss an dieser Stelle verstummen und an einigen anderen mehr. Denn in der Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie zeigt sich, es ist kein anderer als Gott Jahwe selber, der hier als der Einziehende angekündigt wird. Oder an der anderen Stelle, Sie werden sehen, in welchen Sie gestochen haben. Es ist Gott Jahwe selbst. Aber der Esel hat darüber hinaus eine höchst bedeutende Symbolkraft. Auf einem Esel kommt doch nicht der, der weltliche Herrschaftsansprüche durchsetzen will. Der kommt auf dem feurigen Streitross. Auf einem Esel kommt doch nicht der, der militärische und politische Erfolge im Blick hat und anschließend seinen Sieg mit rauschenden Partys feiert. 40 Jahre später, als der römische Feldherr Titus kam und Jerusalem belagerte und eingenommen hat, der kam garantiert nicht auf einem Esel. Auf einem Esel kommt der, der sein Leben gibt zu einer Erlösung für viele. Hätten die Menschen damals hingeschaut, aber es fällt ja uns bis heute so schwer. Der Mensch tut sich unglaublich schwer, Dinge zu sehen, die er nicht sehen will. Selbst wenn sie ihm ganz brutal deutlich vor Augen stehen. Dinge zu begreifen, die er nicht wahrhaben will. Hätten die Menschen damals hingeschaut, das Hosianna hätte ihnen im Hals stecken bleiben müssen. Sie hätten merken müssen, dass dieser Esel zu ihren begeisterten Jubelrufen überhaupt nicht passt. Denn der Ritt auf dem Esel ist nicht der Ritt auf den Thron, sondern der Ritt ans Kreuz. Aber die Menschen wollten einen Messias auf den Thron. Und das gilt bis heute. Man will Jesus feiern, aber man will nicht in der Jesus-Nachfolge kämpfend und leidend stehen. Und deshalb ist es bis heute umstritten, aber umso wichtiger, dass christliche Botschaft nicht nur an Karfreitag, sondern das ganze Jahr die Botschaft vom Gekreuzigten ist. Dass nicht eine Wischi-Waschi-Dusel-Wohlfühl-Frömmigkeit gepredigt wird, in der sich jeder zu Hause fühlen kann, egal was für einen Glauben er mitbringt, sondern dass von der Verlorenheit des Menschen gepredigt wird. Auch in unserem persönlichen Zeugnis, liebe Geschwister. Dass wir reden von der Sünde des Menschen, von seiner Auflehnung gegen Gott und dann auf dieser Grundlage von der Versöhnung, die für jeden von uns bitter nötig ist und die tatsächlich am Kreuz von Golgatha vollbracht ist. Aber genau das ist der Haken. Damit gewinnt man heute die Massen nicht. Der Mensch will von seiner Sünde nichts hören. Es ist ein dramatisches Kennzeichen unserer Zeit. Schuld sind immer nur die anderen. In einer Ausschließlichkeit, die es so vielleicht in der Zeitgeschichte noch nicht gegeben hat. Von Sünde zu reden, ist verpönt. Ich hatte vor Jahren in einer Schule Probleme mit der Klassenlehrerin einer Klasse. An einem Elternabend hat sie mich heftigst angegriffen, weil ich im Religionsunterricht über Sünde gesprochen habe. Hat sie sich heftig dagegen gewehrt, man dürfe doch nicht von der Sünde reden. Damit würde man das Selbstvertrauen und die Selbstachtung der Kinder zerstören. Vom Wort vom Kreuz hatte diese Frau sichtlich überhaupt nichts begriffen und wahrscheinlich wollte sie auch überhaupt nichts davon begreifen. Aber unter diesem Druck der Zeit knicken immer mehr Verkündiger ein und predigen nicht mehr von der Sünde und vom Kreuz, sondern vom Sieg und vom Positiven. Wir predigen auch vom Sieg und vom Positiven. Das Evangelium ist von vorn bis hinten gute, positive Botschaft, aber in einer ganz differenzierten, ernsten und wahrhaftigen Weise. Denn dieser Verachtete ist unsere einzige Rettung. Dieser Verachtete hängt ja nicht da, weil er es verdient hätte. Er hängt da für mich. Er hängt da an meiner Stelle. Vers 4 folgende: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir müssten die Verachteten sein. Jeder Mensch ist ein Sünder, unter ewigem Verdammnis preisgegeben von Natur aus. Das ist der schnurgerade Weg des Menschen von seiner Geburt an, schnurgerade Richtung Hölle. Lassen wir uns übrigens, liebe Geschwister, vom oberflächlichen Gerede unserer Zeitgenossen auch nicht ins Bockshorn jagen. Ich habe beispielsweise bei Gesprächen in der Neuwieder Fußgängerzone oder auch bei anderer Gelegenheit immer die Erfahrung gemacht, jeder Mensch weiß, dass er ein Sünder ist. Auch wenn es überhaupt nicht mehr modern ist. Man kann es den Menschen auf den Kopf freundlich auf den Kopf zusagen. Nicht mit erhobenem Zeigefinger nach dem Motto, du elender Lump. So nicht, so lässt sich der Mensch nicht sagen. Ich habe es immer so gemacht, ich habe gesagt, ich bin auch nicht besser. Wenn ich in mein eigenes Herz schaue, dann geht es mir genauso, wie es Ihnen mit Sicherheit auch geht. Wir erkennen ganz genau, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Keiner von uns ist so, dass er dem lebendigen, reinen, heiligen Gott begegnen kann und Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und ich habe keinen einzigen bis heute getroffen, der das abgewiesen hätte. Keinen einzigen. Jeder Mensch weiß es. Er ist nicht, wie er sein soll. Ganz im Gegenteil, so groß und ernst ist unsere Verlorenheit, dass Gott Mensch werden musste, dass Gott in Jesus seinem Sohn dieses unvorstellbare Leiden auf sich nehmen musste. Interessant ist nun noch, was nach Jesaja 53 die entscheidende Sünde ist, die gesühnt werden muss, dort am Kreuz von Golgatha. Fast unscheinbar und fast untergehend heißt Vers 6, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Und dabei ist genau das die schlechthin treffende und die schlechthin grundlegende Definition von Sünde. Nicht Bosheit, Lüge, Diebstahl, Mord, böse Gedanken, böse Worte, Ehebruch. All das sind nicht Sünde im engen Sinne. Es sind Folgen der Sünde. Aber die Sünde als solche ist nach der Bibel die Zielverfehlung, dass ein Mensch auf Abwägen ist und nicht das Ziel vor Augen hat, nicht auf dem Weg zum Ziel ist, zu dem ihn Gott geschaffen hat. Es ist auch wichtig, dass wir das in Gesprächen mit den Menschen immer wieder hervorheben, denn unsere Mitmenschen haben, was Sünde anbelangt, normalerweise eine völlig falsche Vorstellung. Sie verwechseln Sünde mit Unmoral. Und Menschen, die ein moralisch einigermaßen anständiges und ordentliches Leben führen, tun sich dann schwer, sich als Sünder zu verstehen. Und meinen, so schlimm bin ich auch nicht. Nein, es ist wichtig, dass wir den Menschen sagen, die Sünde ist genau das, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg und nicht auf den Weg des Herrn. Das ist die Empörung gegen Gott seit Adam und Eva. Gott hatte ihnen einen riesigen Garten voll köstlicher Früchte geschaffen und gesagt, ihr könnt euch von morgens früh bis abends spät den Wanst vollschlagen mit allem, was ihr wollt. Nur diesen einen einzigen Baum, den rührt nicht an. Einen einzigen. Liebe Geschwister, ein Leben, das aus einem einzigen Verbot besteht und sonst nur Erlaubnisse kennt. Unglaublich. Das kennen wir in unserem Staat nicht mehr. Aber dieses eine einzige Verbot war zu viel. Eva sah hin und sah, dass gut zu essen wäre von dem Baum. Und sie schlug ihren eigenen Weg ein und verließ den Weg Gottes und aß und Adam mit ihr, und sie gingen in die Irre auf ihren eigenen Wegen. Und weil wir nicht besser sind, deshalb geht jeder ohne Jesus in die Irre. Und deshalb verfehlt jeder, ausnahmslos jeder, egal wie anständig er ist, das Ziel seines Lebens, ja sein Leben überhaupt. Und dafür hat Jesus gesühnt. Vers 12 noch, er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Bis zum Schächer am Kreuz ist alles vorhergesagt. Liebe Geschwister, so groß ist Gott und so gewaltig ist sein Wort. Und dann lesen wir zum Schluss noch Vers 10. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben. Zu diesem Samen, zu diesem geistlichen Nachkommen sollen wir gehören. Wenn wir die Sünde, die Größe unserer Schuld erkennen, wenn wir das Heil in Jesus annehmen, dann gehören auch wir zu diesem Samen, der Leben hat, der der Ewigkeit entgegengeht. Jesus hat alles vollbracht. Wir brauchen nur Ja zu sagen. Amen.